Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo und willkommen zum Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit. Mein Name ist Luisa Röhrig, schön, dass ihr wieder dabei seid. In unserer heutigen Folge nehmen wir euch mit an einen ganz besonderen Ort, das Museum Haus Doorn. Ein Ort, der nicht nur auf eine jahrhundertealte Geschichte zurückblickt, sondern auch eng verbunden ist mit einer umstrittenen Figur der deutschen Geschichte, Wilhelm II. Wir fragen uns heute, welche Spuren hat Wilhelm II. Dort hinterlassen und warum ist seine Person bis heute eigentlich so kontrovers? Aber es geht in dieser Folge nicht nur um die Vergangenheit. Wir sprechen auch darüber, wie Museumsarbeit heute eigentlich aussieht und wie sich das Museum mit Themen wie Kolonialismus auseinandersetzt. Ein Kapitel europäischer Geschichte, das bis heute nachwirkt. Dafür habe ich heute spannende GesprächspartnerInnen zu Gast, Wendy und Hermann, die uns Einblicke in die Arbeit vor Ort geben und erzählen, wie Geschichte im Museum Haus Doorn lebendig und kritisch hinterfragt wird. Lebendig gehalten und kritisch hinterfragt wird. Und damit herzlich willkommen, liebe Wendy, lieber Hermann. Schön, dass ihr heute hier seid. Möchtet ihr vielleicht einmal damit beginnen, uns überhaupt zu erzählen, wer seid ihr und was macht ihr bei Haus Doorn? Und natürlich stellt sich dann auch direkt die Frage, was ist eigentlich Museum Haus Doorn?
Danke, Luisa. Mein Name ist Wendy. Ich bin eine der Kuratoren vom Museum und kann etwas erzählen über die Geschichte von Haus Doorn. Geht schon sehr weit zurück. Bis ins 9. Jahrhundert und damals war es ein kleiner Bauernhof und da wurde gesorgt für die Ernährung für das Utrechtse Domkapitel. Und dann im 13. Jahrhundert wurde auf dieser Stelle eine steine Burg erbaut und dann im 14. Jahrhundert nach einer kleinen Kriegsperiode und einer Niederbrennung des Schlosses gab es eine neue Blühperiode. Und letztendlich dann im 17. Jahrhundert wurde es Privatbesitz von einem adligen Herrn. Und das hat alles so ganz gut funktioniert, bis dann die letzte adlige Besitzerin das Schloss verkauft hat an die letzte deutsche Kaiser, Wilhelm II.
Also lese ich daraus oder höre ich daraus, dass die Geschichte von Museum Haus Doorn direkt mit Wilhelm II. Verbunden ist, der ja als letzter deutscher Kaiser wahrscheinlich vielen unserer ZuhörerInnen auch ein Begriff sein wird. Dennoch denke ich, dass es vielleicht sinnvoll ist, zumindest noch ein paar kurze Details aus seiner Biografie noch mal kurz herauszustellen und noch einmal deutlich zu machen, warum Wilhelm II. Eigentlich eine umstrittene Figur ist. Hermann, möchtest du dich auch noch kurz vorstellen und uns dann einen Überblick über Wilhelm II. Geben?
Ja, danke Luisa. Ich bin Hermann Sietsma, ich bin Direktor Verwalter von Haus Doorn seit 2012, so 14 Jahre nun. Und es ist eine sehr interessante und wichtige Stelle in meiner Auffassung, denn es gibt viele Exponate, viel Geschichte auch und es gibt auch viel zu lernen über was geschehen ist und was vielleicht nicht mehr geschehen muss. Und über Wilhelm II. Gesprochen, er wurde in 1888 auf den troon berufen, nachdem sein Vater, Friedrich III., im jaar seines Amtsantritts verstorben war. Wilhelm war weniger liberaal als zijn vader en zudem war seine politiek recht unberechenbaar. Möglicherweise speelde daarbij zijn körperliches handicap een rol, infolge eines problems bij de geboorte war zijn linkerarm gelähmt. Aus der Überzeugung heraus, dass ihm eine göttliche Vorsehung eine besondere, einzigartige Autorität verliehen habe, übte er sein Amt sehr persönlich aus. Das führte zu Konflikten mit dem preußischen Ministerpräsidenten und Reichskanzler Otto von Bismarck, den er bereits 1890 entließ. Dadurch wurde die deutsche Außenpolitik unberechenbar und nach 1900 nahmen die Spannungen in internationaler Politik zu. In der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg betonte er stets, dass er den Krieg nicht gewollt habe. Dennoch hat er ihn auch nicht verhindert und er sah sie als oberster Kriegsherr an der Spitze einer militärischen Hierarchie und war in gewisser Maße dus auch verantwortlich. Nach dem Krieg kam er niemals zu einem juristischen Verfahren gegen den Kaiser. Allerdings wurde in 2016 ein völkerrechtliches Verfahren mit 5 Anklagepunkten gegen Wilhelm II. Simuliert.
Okay.
Das ist geschehen in Amerongen, in das Schloss, wo ihr auch gelebt hat. Und diese betrafen seine Verantwortung für den Ausbruch des Kriegers sowie die im Krieg verfolgten militärischen Aktivitäten. Von den 5 Anklagen wurde eine, nämlich der Einmarsch in Belgien, nach internationalem Recht als erwiesen und als strafbar angesehen. Als er nach dem Krieg schließlich in Doorn lebte, beschäftigte er sich intensiv mit der Schuldfrage rund um den Krieg. Diese Überlegungen betrachten wir als interessantes Material, das wir mit unseren Besuchern teilen, sofort Interesse darin besteht.
Okay, also das heißt, ihr habt als Museum gleichzeitig dann auch diese sehr wichtige aufklärerische Aufgabe zu zeigen, wie kontrovers dieser Herr dann auch betrachtet werden muss. Was passiert denn dann aktuell gerade so bei euch auf Haus Doorn?
Ja, ein Beispiel. An diesem Moment beschäftigen wir uns zum Beispiel mit Kolonialismus. Ein schwieriges Thema natürlich, nicht nur für Deutschland, aber auch für Holland, unser eigenes Land. Und man kann sagen, wie es wellicht ein wenig aanmaßend is, dat wir uns beschäftigen mit dem deutschen Kolonialismus. Aber doch, wir müssen erzählen, was die Objekte und die Exponate, die wir haben, bedeuten und was die Geschichte ist. Und viele Besucher fragen auch danach.
Vielleicht ist es manchmal ja auch gut, wenn man eine Außenperspektive hat. Ne? Also wenn man so als dritte Person da quasi drauf guckt auf die Situation. Genau. Und im Moment, also grundsätzlich ist das Thema Kolonialismus im Moment groß. Ich habe von unseren Vorgesprächen auch schon gehört, dass ihr auch viele Kooperationen mit anderen Institutionen habt, glaube ich.
Wo? Ja, bestimmt. Wir haben ungefähr 40.000 Objekte im Museum und die sind ganz relevant für unterschiedliche Fragen von deutschen Partnern, aber auch niederländische oder englische Museen. Und daher betreuen wir viele Leihgaben. Mhm. Und Objekte von Haus Doorn, Sammlungsstücke, reisen nach Deutschland, andere Einstellungen, Museen und werden dort gezeigt und helfen dort, die Geschichte wieder weiter zu erzählen. Zum Beispiel Schloss Bellevue gibt es einige Leihgaben von uns, aber auch im Humboldt-Forum, die chinesische Lackpaneele, werden dort ausgestellt, weil man dort die Geschichte auch viel besser erzählen kann als bei uns in Doorn.
Mhm. Und zurzeit ist ja zum Beispiel auch bei uns in Münster, wo wir uns ja gerade auch befinden, ja auch eine Ausstellung zu sehen, wo ihr Objekte mit dazugefügt habt, sag ich mal. Das ist Teil der gesamten Ausstellung. Möchtet ihr darüber noch was erzählen?
Ja, es gibt einige Objekte aus Haus Doorn, die hier exposiert werden. Und es gibt eine Exposition von einer Künstlerin, Yehuda de Jong, die über das Kolonialismus in Namibia eine künstlerische Ausstellung gemacht hat. Mhm. Und das kann man sehen hier im Zentrum von Münster in
genau.
Den Niederlanden.
Richtig, ne? Im Zentrum für Niederlande-Studien noch bis Ende Mai zu sehen. Genau. Und da habt ihr natürlich auch wichtig mitgewirkt, indem ihr quasi durch eure Objekte einfach noch ein paar mehr Informationen für die BesucherInnen dann zur Verfügung gestellt haben. Genau. Ja, insgesamt sind Ausstellungen natürlich einfach ein tolles Mittel, um Menschen überhaupt mit der Vergangenheit in Kontakt zu bringen und zum Nachdenken anzuregen. Was denn dann natürlich auch bei euch vor Ort direkt passiert. Du hast gerade aber auch schon gesagt, ihr verleiht auch viel und hast, wenn ich das richtig gehört habe, die Residenz des Bundespräsidenten genannt. Das ist schon ganz schön groß. Was ist denn da? Was hängt denn da?
Da steht vor allem Sammlungsstücke dort. Als Wilhelm nach Holland reiste und er hat sich Haus Doorn gekauft, hatte er auch die Wahl bekommen, viele persönliche Objekte und Kunstobjekte mitzunehmen nach Doorn. Und darunter gab es viele Aufsätze aus Gold und Silber. Aber das ist so groß und so viel, das können wir unmöglich zeigen in Doorn. Aber Schloss Bellevue ist natürlich eine sehr passende Umgebung und dort hat man einen sehr tollen 19. Jahrhundert gestalteten Raum. Und unsere Objekte passen wirklich ganz gut da rein. Und dann kann man repräsentativ wirken, beitragen zur Aktionen vom Bundespräsidenten. Aber wir sind auch eine Art von Ambassadeur für Haus Doorn.
Ja, ja, schön. Und ich habe, glaube ich, auch von euch gehört, dass es auch so ein großes Silberschiff gibt. Habe ich das richtig gehört? Was ist das denn? Das fand ich auch interessant.
Ja, das ist ein großes Silberschiff. Das war ein Cadeau, ein Präsent von die deutsche Staaten und freie Städte in 1913, als der Kaiser 25 jaar Kaiser war. Das ist ihm angeboten in Dorn und das steht bei uns. Es ist sehr unik, ein Unikat, Unikat, kann man sagen. Ja. Und das ist ein Beispiel, ja, wie die deutsche Geschichte in Haus Dorn lebendig ist.
Schön. Ja. Na, geschenkt wurde es, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, als also vom Volk als Zeichen dafür, dass dieser Mann so groß wäre. Wie ist das denn jetzt, wenn BesucherInnen euch besuchen? Also das, ne, jetzt haben wir ja nun keine Fürsten mehr in dem Sinne. Wie wirkt das auf BesucherInnen?
Ja, es ist ein wichtiges Zeichen für die, wie sich die Geschichte Europas nach dem Ersten Weltkrieg geändert hat. Denn das Geschenk, das bildet natürlich ein Rahmen von Prunk und Wohlstand und das deutsche Kaiserreich war machtig und prachtig. Aber er hat es geschenkt bekommen in 1930 als Schalenmodell. Und es wurde in Dorn abgeliefert, als Wilhelm schon längst kein Kaiser mehr war. Und damit ist es ein Zeichen auch für die geendete Geschichte von Deutschland und von Europa. Autokratische Herrscher gab es dann nicht mehr. Mhm. Nicht, wie man es damals kannte. Und es war eine Art Erinnerung an der ehemalige Geschichte.
Ja.
Und jetzt ist es für uns ein Sinnenbild, dass man auch in heutigen Zeiten Änderungen bekommen kann durch persönliche Maßnahmen und Entwicklungen in der Gesellschaft.
Mhm. Ja, denn die Monarchien in Europa sind natürlich für viele Länder geändert nach 1918, aber die Niederlande haben noch eine Monarchie und die ist auch sehr lebendig, wie Sie vielleicht gehört haben, die letzten Tage, wenn unser König und Königin in Washington gewesen sind. Und wir bemerken immer, dass unsere Besucher neugierig sind, wie wirkt das nou, eine Monarchie? Was ist wichtig, um die Monarchie zu haben? Und wir denken, dass ja, es ist interessant, um die zwei Beispiele zu haben und zu vergleichen und mit den Besuchern zu reden darüber.
Ja, definitiv. Ja. Ich möchte noch mal einmal kurz einen Schritt zurückgehen, weil wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass ihr euch auch viel dann jetzt mit Kolonialismus auseinandersetzt. Und da habt ihr ja, das hattest du ja auch schon angemerkt, Hermann, eine besondere Position, weil ihr in den Niederlanden euch dann quasi mit der deutschen Situation beschäftigt. Und das ist natürlich schon irgendwie auch eine sehr sensible Situation, in der ihr euch da befindet. Grundsätzlich würdet ihr sagen, so aus eurer Erfahrung, gibt es Unterschiede darin, wie der Umgang mit Kolonialismus in Deutschland ist und wie er in den Niederlanden ist?
Die Geschichte ist ein wenig wechselnd. In Deutschland war es vor allem über die Grundstoffe des Kolonialismus. In Holland war es auch die Sklavenhandel, auch ein sehr wichtiger und sehr sensibel Thema. Aber wir haben natürlich Exponate in unserer Sammlung, nicht viele, aber doch, wie besser man sucht, wie besser man auch finden kann. Wir haben Exponate mit belastete Geschichte, wie wir das nennen. Zum Beispiel die Lakpanelen, die kommen aus China. In 1900 war da die Boxeraufstand und wir wissen, dass die Lakpanelen sind mitgenommen door die deutsche Truppen aus China nach Deutschland. Wir wissen nicht, ob dafür bezahlt ist oder nicht, das wissen wir nicht, aber sie kommen doch aus China. Es ist nationale chinesische Kunst. Wir haben auch kleine Diamanten zum Beispiel und das alles hat uns gebracht, um mit die Botschafter von Namibië in België und in Niederlande Kontakt zu haben und zu sprechen in ein Symposium, auch mit den deutschen Botschafter in den Niederlanden über die Geschichte damals, wie wir heute zurückgucken und wie wir uns heute positionieren über das Kolonialismus.
Mm.
So, wir sind in Kontakt darüber und wir haben auch eine Studie publiziert mit Universität Utrecht, um unsere Exponate zu untersuchen, wie sie in Holland gekommen sind. Natürlich ist in Deutschland und später in Holland. Und das ist sehr interessant und für Studenten auch eine sehr gute Studie.
Wenn wir darüber sprechen, Kunst zurückgeben, und ich habe schon rausgehört, ihr seid auch immer in Kontakt mit den betroffenen Gruppen, was natürlich auch ein wichtiger Schritt ist. Wenn ihr jetzt in eure eigene Sammlung guckt, findet ihr da auch Raubkunst oder ist das eher
Das ist eine Frage. Wir haben aus diesem Projekt mit der Universität Utrecht gelernt, es gibt Objekte mit belasteter Geschichte. Und dann handelt es sich zum Beispiel um Objekte, die ihre Origin haben in mehr ökonomisch-kolonialistische Verhandlungssachen, wie eine Mine. Und dann das erste Objekt, das wurde als Geschenk bearbeitet und am Kaiser übergeben. Und die Lackpaneele, das ist noch eine Frage. Die gehören natürlich nicht in Doren, aber die hatten einen Platz in Peking, in die verbotene Stadt, im Purpursaal des chinesischen Kaisers. Und als es dann zu einer Plünderung kam, während des Boxeraufstands in 1900, da wissen wir eigentlich nicht, was ist passiert. Wurden die geraubt? Wurden die gekauft? Wie sind die im Besitz des Kaisers gekommen? Also es gibt viele Fragen noch zu klären. Wir wissen mehr, aber noch nicht alles leider.
Ja, und wahrscheinlich braucht es auch eine ganze Menge Geld und Zeit und Arbeitsaufwand, um das wirklich für jedes Objekt selber einmal nachzuverfolgen. Und man will dann das dann ja auch vernünftig machen und nicht nur so nebenbei. Also das ist wahrscheinlich schon eine ganz schöne Aufgabe. Grundsätzlich höre ich daraus, sollte geraubte Kunst bei euch zu finden sein und jemand bittet, dass sie zurückgegeben wird, dann würdet ihr das tun? Oder wie steht ihr da dazu?
Alles bei uns ist Eigentum des Staates. Mhm. Der Staat hat zu entscheiden, ob es zurückgegeben wird. Aber die Gesetzgebung in Holland ist, dass wenn es Raubkunst ist, und das ist gewiss, und es wird gefragt, dann gibt man es zurück. So, wenn eine Frage kommen würde, dann werden wir das sehen.
Ja, aber es ist bisher noch nicht passiert, oder?
Noch nicht, nein. Okay. Nein. Aber für uns ist es nicht nur interessant, wie es mit die Exponaten geht. Das ist natürlich wichtig, aber das ist nicht alles. Interessant ist auch, dass wir miteinander reden und miteinander suchen als neue Menschen von dieser Zeit, wie wir uns verhalten bis einander. Mhm. Und daarom möchten wir auch sehr gerne Sammlungen haben, Lesungen haben, Theater machen über die Probleme, um uns zu positionieren in dieser Zeit, wo viel zurückzukommen scheint, was wir nicht haben wollen. Mhm. So, wie kann ein Museum eine wichtige Aufgabe erfüllen, um die Leute wach zu machen und wach zu halten?
Eine gesellschaftliche Aufgabe.
Genau.
Genau. Und dafür war dann wahrscheinlich das Projekt, was ihr gerade schon angesprochen habt, mit der Universität wahrscheinlich auch wichtig, um überhaupt Kenntnis über diese Objekte zu haben, um dann daraus dann letztendlich auch die Ergebnisse zu ziehen und damit dann die gesellschaftliche Aufgabe auch zu erfüllen. Wie lief dieses Projekt? Was ist dieses Projekt? Was könnt ihr darüber erzählen?
Es wurde angefangen von meinem Kollegen Cornelis van der Baas. Er hat einen Quickscan gemacht in der Sammlung und gedacht, ja, was könnte ein Objekt sein mit belasteter Geschichte? Und dann hat er mit Professor Dr. Britta Schilling Kontakt aufgenommen von der Universität Utrecht und ein Praktikantenprojekt angefangen. Und die Studenten haben die Chance bekommen, sich zu bewerben und bekamen ein eigenes Objekt, um die Recherchen zu machen, die Geschichte zu schreiben. Und Dr. Britta Schillen hatte das zusammen mit Cornelis zusammengebunden in eine Publikation. Und die kann man jetzt auf Englisch und auf Niederländisch bei uns erwerben. Und das ist toll, dass wir jetzt die Geschichte anbieten können.
Ja, auf jeden Fall ein super wichtiger Beitrag. Und für euch natürlich super, weil ihr die Ergebnisse einfach gesammelt habt und immer darauf zurückgreifen könnt. Aber auch für die Studierenden ja eine tolle Chance, mal so wirklich in der Praxis zu sein und daran zu arbeiten.
Genau, ja.
Ja, genau. Ist wahrscheinlich auch eine spannende Zusammenarbeit, weil Studierende sind ja auch nochmal eine andere Gruppe, ne? Als so diese Museumswelt an sich wahrscheinlich.
Ja, doch. Und interessant ist auch, es kann wieder weiterführen zu neueren Projekten. Denn das Projekt mit der Universität Utrecht hat dazu geführt, dass wir auch zwei Projekte gemacht haben mit das Humboldt-Forum, auch im kolonialen Recherchenbereich. Denn dort hat man sich gefragt, ja, gab es vielleicht ein ikonografisches Programm im Berliner Schloss, als Wilhelm II. Dort als Kaiser gewohnt und gearbeitet hat. Und eine der Studenten, die beim Utrechter Projekt angefangen ist, hat das für uns gemacht.
Ach, spannend.
Toll.
Ja, so ja. zieht sich das dann weiter durch. Das ist dann so ein bisschen, sage ich jetzt mal, die professionelle Art und Weise, wie ihr euch mit dem Thema auseinandersetzt. Wie läuft es denn, wenn die Menschen euch jetzt wirklich vor Ort besuchen? Weil es ist ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es auch eine Art Spagat ist. Auf der einen Seite habt ihr ja dieses wunderschöne alte Haus im Grün gelegen, ne? Sieht sehr schön aus. Und dann dieses schwere, dunkle Thema, auch wirklich, naja, sehr belastete, schwierige Thema Kolonialismus, was da irgendwie mitwiegt. Wie läuft das, wenn die Menschen euch besuchen? Ist das überhaupt in den Köpfen? Also gehen die überhaupt davon aus, dass sie das dort vor Ort treffen? Oder überrascht die das vielleicht auch?
Ja, es gibt viele Leute, die nur Tourist sind, wenn sie verstehen, was ich meine. Sie sind einige Wochen in Camping und so weiter und denken, wir werden heute ein schönes Haus besuchen. Aber ich denke, es sind die zwei Seiten des Lebens. Überall, wo man Sonne sieht, sieht man auch dunkle Seiten. Die sie sind da. Und man kann probieren, das zu entlaufen, das zu nicht zu sehen. Aber es ist immer anwesend. Und natürlich werden wir nicht daar schwer machen. Aber die Geschichte von Haus Doorn, von de Kaiser und alles drum und dran, das Interbellum zum Beispiel, ist eine schwierige Geschichte, die man kennen müsste. Wenn möglich. So, wir sehen, dass viele Besucher, wenn man redet und nicht nur schöne Sachen zeigt, aber auch redet über die Geschichte, dass man sehr interessiert ist. Und daarom sind wir auch sehr erfreut, dass wir eine große Möglichkeit haben, nächstes Jahr, um mit 150 Leuten eine große Saal zu haben für Lesungen, für Diskussionen, für Education und so weiter. Denn wir wollen nicht nur das Museum sein von schöne Exponaten. Wir wollen auch das Museum sein von komplizierte, belastete Geschichten. Und speziell auch, was daran zu tun ist. Wie damit umgehen müssen. Mhm. Das ist unsere Aufgabe an diesem Moment. Und das werden wir nächstes Jahr auch sehen lassen, wenn eine neue Ausstellung geöffnet wird. Mhm. Über das Interbellum.
Okay. Ja, okay. Und angenommen, es ist jetzt heute ein normaler Arbeitstag. Wie müssen wir als ZuhörerInnen uns vorstellen, wie läuft das bei Museum Haus Doorn? Was passiert, wenn ihr einfach in euren Arbeitstag startet?
Wir sind ein ganz besonderes Museum, denn wir haben nur ein relativ kleines Kernteam von festen Mitarbeitern. Aber das Museum kann nur eigentlich für das Publikum eröffnet sein, dank die Mitarbeit von 200 Ehrenamtlichen.
Boah, das ist schon eine ganze Menge.
Ganze Menge. Und die machen alles, was eigentlich benötigt ist. Ticketverkauf, Empfang, Museumsführungen, Arbeit im Garten, Arbeit im Laden, Betreuung der Sammlung, Vorlesungen geben die auch im Museum, aber auch manchmal an anderen Orten. Und auch die Programmierung für Kinder. Also wir sind ein ganz interessantes Museum mit vielen Aspekten. Und jeden Tag sind 30 Ehrenamtlichen aktiv. Und,
aber toll, dass ihr so ein Team habt. Ne? Das muss man ja auch erstmal haben. Das ist ja mega. Ja. Ich höre gerade, Programm für Kinder. Habt ihr auch dieses typische, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Museumsproblem? Es sind vor allen Dingen die älteren Besuchergruppen, die man empfangen darf. Genau. Habt ihr eine Idee? Also versucht ihr jetzt quasi auch explizit dann Kinder- und SchülerInnengruppen und so wahrscheinlich für euer Museum ein bisschen zu begeistern oder wie?
Ja, dafür wird das Auditorium auch wichtig sein, ja. Denn wir müssen die Schulgruppen empfangen. Also die Jugendlinke 12 bis 18 Jahre. Aber auch für die kleinen Kinder wird es im kommenden Jahr etwas geben. Wir haben Familienführungen zum Beispiel. Wir hoffen auch, es wird ein kleines Spielplatz geben im nächsten Jahr mit schönen Aktivitäten für Kinder, damit die Eltern im Haus die seriöse Sachen besprechen und sehen können, aber die Kinder doch auch einen schönen Tag haben.
Ja, genau, eine gute Kombination. Bei schönem Wetter schön draußen spielen.
Und für Kinder soll man das natürlich nicht zu schwer machen, was da dort zu sehen ist. Aber für Schüler, sie müssen wissen, was geschehen ist und wie wir damit weiterarbeiten können als neue Generation. So, wir hoffen auf junge Leute, die lernen mit uns von der Geschichte und zusammen eine neue Zukunft traumen und machen. Verstehen Sie? Mhm. So, es soll ein Arbeitsplatz werden auch. Nicht nur etwas zu sehen oder zu gucken, aber ein Arbeitsplatz.
Und Sie haben gerade schon erwähnt, es soll auch Lesungen geben. Einmal natürlich, klar, in dem neuen Raum 150 Plätze, die wollen wir natürlich füllen, hoffentlich. Ja. Genau. Was wären denn Themen, wo ihr jetzt sagen würdet, okay, das sind so typische Themen, die finden wir gut, die würden wir besprechen, die finden wir wichtig, die tragen bei zu unserer gesellschaftlichen Bildungspflicht?
Ja, zum Ersten, wir haben schon eine Verabredung mit einer Theatergesellschaft über Mata Hari. Die kennen Sie vielleicht. Ja. Mata Hari, eine geheimnisvolle Figur natürlich, aber doch ansprechend, denken wir. So, es wird eine Theatervorstellung geben, 10 oder 20 Mal. Das ist eins. Wir sind genau gestern präsentiert worden in ein großes Programm von Wunderkammer, wie das heißt in Holland, eine Zusammenarbeit zwischen Musik und Film, waarbij belastete Film kombiniert wird mit belastete Musik, zum Beispiel Leni Riefenstahl. Mit Musik von Shostakovich.
Aha.
Und das gibt eine geheimnisvolle, sehr spezielle Auswirkung auf das Publikum. Und das wird auch bei uns in Hausdorn gemacht.
Okay, spannend.
Nächstes Jahr, ja.
Also quasi nicht nur klassische wissenschaftliche Lesungen, sage ich jetzt mal, sondern auch wirklich ein Kulturprogramm, um auch auf diese Art und Weise ganz neue BesucherInnen-Gruppen zu erreichen.
Ja.
Ja, mega schön.
Ja.
Genau. Und ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Wendy, hattest du mir auch erzählt, dass ihr auch das Haus selber noch renovieren müsst?
Ja, doch. Ja, es gibt dort auch große Herausforderungen, weil das Schloss ist natürlich alt und es gibt konstruktive Probleme, weil man jedes Mal, jede 2-3 Jahrhunderte hat man wieder ein Teil angebaut. Und es ist natürlich auch schon mehr als 100 Jahre, als Wilhelm eingezogen ist. Und da muss man etwas machen. Wir wissen noch nicht ganz wann und auf welche Art und Weise. Aber ja, es soll bestimmt etwas passieren. Und wir bereiten uns vor.
Ja.
Wir haben das bei dem Ministerium von Kultur angefragt und wir haben das größte Teil von Financiën ist empfangen. So, wir müssen noch einige Probleme lösen und dann können wir vielleicht in 27 oder anders 28 anfangen.
Ja, und dann wird das wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern, wie man das so kennt, ne?
Ja. Und das muss ganz leer natürlich. So, ja, das ist ein neues Problem. Wie macht man das leer? Und wo bleibt alle Kollektion von de Kaiser, von 65 Wagons. Ja. Das müssen wir allemaal einen Platz geben und das untersuchen wir nun.
Ja, genau. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer ganzen Menge Veränderungen auf Museum Hausdorn, die euch dann noch ins Haus stehen. Und es klingt auch so, als wäre euer Museum definitiv ein Besuch wert. Das heißt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie Lust haben, gerne einmal vorbeischauen bei Museum Hausdorn. Ich glaube, die Website von euch ist gut gepflegt, denke ich mal. Da kann man
auch auf Deutsch.
Auch auf Deutsch, okay.
Das kann und auch es gibt auch deutsche Führungen, das wird auch gut zu sagen.
Also auch für Gruppen aus Deutschland, perfekt. Ja. Ja, haben wir das auch geklärt. Genau, dann drücke ich auf jeden Fall ganz fest die Daumen, dass eure Pläne für die nächsten Jahre alle so funktionieren, wie ihr das möchtet und die Projekte gut laufen. Und ich danke euch ganz herzlich dafür, dass ihr euch die Zeit für das Gespräch genommen habt und uns die Einblicke in eure Arbeit und euer Wirken gegeben habt. Also vielen lieben Dank für eure Zeit. Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich auch, nämlich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, schickt uns gerne eine Bewertung und abonniert uns. Ich freue mich auf ein Wiederhören, wenn es wieder heißt, Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande ist ein Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit mit Unterstützung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, des Landschaftsverbandes Rheinland und der Sparkasse Münsterland-Ost.